Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte in Ihrem History-Podcast der BZ.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blick zurück, dem History-Podcast Ihrer BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und gemeinsam gehen wir heute wieder auf Zeitreise in die Geschichte Berlins. Genauer in den Berliner Untergrund. Einsteigen bitte.
Diesmal haben wir wieder einmal das Studio verlassen und machen Station im 1929 eröffneten U-Bahnhof Olympiastadion. Hier in Westend findet man nämlich ein Museum zum heutigen Thema, die Geschichte der Berliner U-Bahn. An meiner Seite ist Joachim Gorell und viele seiner Kollegen. Ich glaube, fachkundiger als diesmal geht es gar nicht. Danke, dass wir hier sein dürfen, Herr Gorell.
Danke, dass Sie bei uns sind.
Lieber Herr Gorell, Sie sind Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Berliner U-Bahn. Der Verein so hat 85 Mitglieder, betreibt seit 1997 das Museum, in dem wir uns gerade befinden. Wie kam es zum Museum?
Ja, das Stellwerk, der Kern des Museums ist ja ein historisches Stellwerk. Das war bis zu den 80er Jahren im Betrieb. Danach hat man überlegt, was man in den Räumlichkeiten macht. Glücklicherweise ist es gelungen, dass Stellwerk nicht ausgebaut, also verschrottet wurde. Dann gab es einen hohen U-Bahner, der eine Sammlung von U-Bahn-historischen Stücken hatte. Die waren auf dem Bahnhof Jörgstraße in Seitenräumen, sah so aus, man konnte es kaum betreten, ich kenne es noch, war praktisch nur ein Lagerraum und dann hat man diese Sachen zusammengeführt. Lange hat man auch gedacht, dass die Bestände ins Technikmuseum gehen. Das Technikmuseum hatte dann allerdings auch aus Platzgründen eher nicht die Gelegenheit, die Sachen zu übernehmen. Und so ist es dann dazu gekommen, dass dann 1997 die BVG ein eigenes U-Bahn-Museum hatte.
Herr Gorell, kommen wir mal ganz zum Anfang. Die U-Bahn in Berlin gibt es seit 120 Jahren, kann man so sagen, 1902, die erste kurze Strecke. Längst nicht so lang wie heute. Sie fuhr vom Potsdamer Platz zum Stralower Tor. In Berlin ist alles anders. Die erste U-Bahn fuhr nämlich weitgehend überirdisch.
Ja, man hatte eine längere Vorgeschichte. Die idealere Verbindung, die Siemens im ersten Moment vorschwebte, wäre eine Nord-Süd-Verbindung gewesen. Und zwar wollten die durch die Friedrichstraße. Auch im ersten Stock, da gab es Pfeilerbahnprojekte, also es gab längere Überlegungen. Das ließ sich alles nicht so recht verwirklichen. Und man ist dann praktisch ja auf diese Strecke mit den Namen, wo immer die Bahnhöfe sind, Schlesisches Tor, Hallisches Tor, das ist das Gebiet der ehemaligen Stadtmauer. Und dort konnte man dann bauen. Und aus Kostengründen hat man es als Hochbahnviadukt gemacht.
U-Bahn, Hochbahn, das waren ja damals auch, kann man so sagen, Prestigeprodukte, auch Prestigeprojekte. London hatte schon eine U-Bahn und zwar, wenn ich richtig unterrichtet bin, seit 1863 schon. Das heißt, die waren fast ein halbes Jahrhundert früher dran. Gibt natürlich auch Städte, die sind etwas später dran. Ich glaube, München fährt die U-Bahn erst seit 1971. Berlin, mitten in der Kaiserzeit, da war wirtschaftlich ging es Berlin sehr gut, dem Kaiserreich ging es gut. Und die Hochbahntrasse, die wir ja heute im Prinzip in Kreuzberg noch genauso sehen, der U-Bahnhof Schlesisches Tor, steht unter Denkmalschutz.
Ja, es gibt viele Bahnhöfe, die unter Denkmalschutz stehen inzwischen.
Aber dann kommt man zur Kleiststraße zwischen Nollendorfplatz und Wittenbergplatz und da verschwindet die U-Bahn dann im Untergrund. Warum da?
Das hatte mehrere Gründe. Also man muss noch dazu sagen, unser Berlin, Groß-Berlin, gibt es ja erst seit 1920. An dem U-Bahn-Bau damals gab es noch riesige Vertragswerke mit drei Städten, und zwar Berlin, Schöneberg und Charlottenburg. Und die Charlottenburger wollten, dass die Bahn unter die Erde geht. Dazu kam noch ein Problem, die müssen ja an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche vorbei. Die, wir kennen heute nur noch die Moderne, aber die davor war auch schon ein Riesenbau, ist ja im Krieg dann zerstört worden, es gibt nur noch den Restturm. Und dort musste man vorbei. Da war relativ schwierig als Hochbahn. Es gab sogar Projekte, gibt's noch, kann man auf Zeichnung noch sehen. Man wollte die hinter einer mauerartigen Verschalung verstecken, so in so einem ähnlichen Stil wie die Oberbaumbrücke. Also in so einem historisierenden Stil sollte die Bahn ein bisschen weiter an der Kirche vorbeifahren. Und man hat sich dann schließlich doch entschlossen, unter die Erde zu gehen, weil man am Bahnhof Zoologischen Garten sowieso unter der Eisenbahn durch musste. Und dann sind die sozusagen auf Charlottenburger Gebiet unter die Erde gegangen.
In London dachte man, das sei wirklich eine komische Idee und eigentlich eine Beleidigung für den gesunden Menschenverstand. Eine Bahn, eine Eisenbahn, die fuhren ja damals noch unter Dampf, oder?
In London sind die erste U-Bahn, kann man auch sagen, ist auch der Vorläufer der S-Bahn, die ja meistens draußen fährt, aber hier in Berlin ja auch unter der Erde. Also ist sozusagen der Vorläufer von beiden. Die sind tatsächlich mit Dampfloks noch gefahren und vor einigen Jahren hatten die ein rundes Jubiläum, da haben die es nochmal gemacht.
Aber in Berlin immer elektrisch.
In Berlin war immer elektrisch. Der Grundgedanke von Siemens war ja auch, wenn wir es heute vielleicht nicht mehr so richtig nachvollziehen können, die Straßen wurden immer voller. Ja, tatsächlich alte Aufnahmen geben das schon für dort damalige Verhältnisse her. Und Siemens wollte sozusagen den Straßenraum wieder dem Bürger zurückgeben. Wir wissen, dem Bürger hat er zurückgegeben, dass heute da Autos fahren. Aber damals war das noch nicht so. Und wohin mit der Straßenbahn? Das war sozusagen der Grundgedanke. Aus dem Straßenraum raus und da blieb ja nur eine Etage höher oder eine Etage tiefer. Das war sozusagen der Grundgedanke von Siemens.
Kurz zwischendurch, wenn der Hörer jetzt so ein bisschen Störgeräusche hört, wir sitzen ja im alten Stellwerk und hier fährt auch eine Bahn vorbei, nämlich die Ruhlebenstrecke. Insofern ist es eben so. Ne? Wir sitzen auf historischem Gebiet und da fährt eben alle 4, 5, 6 Minuten mal eine Bahn vorbei. Also nicht wundern. Bald fuhr die U-Bahn. Also die U-Bahn-Strecke entwickelte sich sehr schnell in Berlin. Es war Geld da und die U-Bahn wurde auch angenommen von den Leuten. Es war kein billiges Verkehrsmittel, haben sie mir beim Rundgang durchs Museum erzählt, sondern da brauchte man schon einen Groschen, 20 Pfennig für eine Fahrt. Das war mehr als für einen Bus.
Ja, die U-Bahn ist also nicht gebaut worden. Das waren ja Aktiengesellschaften, die mussten sich rechnen. Kann man in den alten Geschäftsberichten noch sehen, wie genau die gerechnet haben. Jede Investition musste sozusagen wieder eingespielt werden. Die U-Bahn selbst war jetzt also nicht für, sagen wir mal, damals gab es ja noch die, in Berlin war ja eine große Industriestadt. Also für diesen Personenkreis, die damit zur Fabrik fahren sollten, zum Beispiel war die U-Bahn nicht gebaut. Die U-Bahn war ein Mittelklassen, würde man nach heute sagen, Mittelklassentransportmittel. Sie hat allerdings schon im ersten Jahr die Erwartung erheblich übererfüllt, dass mehr Leute gefahren sind mit ihr, als man vorher gedacht hat. Also sozusagen Erfolgsmodell. Aber vom Fahrpreis her war es also nicht für jeden erschwinglich. Dazu kommt noch, dass die Leute damals gewohnt waren, größere Strecken zu laufen. Also die sind durchaus eine Strecke, die man die 5 U-Bahnhöfe einnimmt, sind die zu Fuß zur Arbeit gegangen. Also das gab's ja.
In der Vitrine haben Sie mir die allererste U-Bahn, den allerersten U-Bahn-Zug gezeigt von 1902. Der erste Wagen war gelb, der zweite Wagen war rot und der dritte war wieder gelb. Gab es da verschiedene Klassen oder?
Ja, da gab es verschiedene Klassen. Die waren gelb-weiß und rot-weiß. Also man sieht das Weiß nicht so stark durch die Fenster. Da, wo die Fenster waren, waren zweifarbig. Ja, es gab die zweite und dritte Klasse, die natürlich farblich gekennzeichnet war, dass man beim Einsteigen sozusagen die Klasse, die man auch möchte, erwischt. Und die erste Klasse gab es nicht. Die gab es bei der Eisenbahn und zwar mit Riesenpolstern und kann man im alten Eisenbahnwagen noch sehen. Die gab es nicht, war auch nicht notwendig, weil die Strecken ja viel kürzer sind, die man mit der U-Bahn gefahren ist. Ja, es gab also die zweite und die dritte Klasse. Interessant war, unsere Vorfahren, die hatten ein anderes Verhältnis zur Technik. Also die bessere Klasse, die zweite Klasse, waren Wagen, die keinen eigenen Motor hatten. Da hat man gedacht, das sei ruhiger. Und deshalb war es da noch ein bisschen teurer.
Man sitzt hier, wir sitzen auf Original-Sitzen aus der Zeit. Die sind, haben Sie mir gesagt, mit Stroh gefüttert und man sitzt richtig gut da drauf.
Ja, man hat...
Sehr bequem.
Es gab allerdings auch Holzsitze. Also die gab es auch. Wir sitzen jetzt hier auf Sitzen. Die sind nicht direkt aus der von 1902, aber man hatte lange bequeme Sitze mit Stroh gefüllt. Ob sich das jetzt immer so bewährt hat, man musste früher allerdings auch öfter mal die Wagen desinfizieren. Das muss man heute jetzt nicht mehr. Und das lag vielleicht auch ein bisschen an dem Stroh.
Ich verstehe. Die U-Bahn, Berlins U-Bahn entwickelte sich. Man konnte schnell, wie Sie haben es ja schon gesagt, nach Schöneberg fahren. Schöneberg war angeschlossen nach Dahlem. Ich bin heute natürlich auch mit der U-Bahn hier gekommen. In allererster Linie deswegen, weil auf dem Tegeler Weg, komme aus Harmsdorf, auf dem Tegeler Weg war Stau. Ich kenne mich ein bisschen aus. Ich bin rechts rausgefahren, Jakob-Kaiser-Platz, Klausener Ring geparkt, Auto stehen gelassen, 250 Meter zur U7. Rein in die U7, zack, 4 Stationen, Bismarckstraße umgestiegen und wieder 4 Stationen und jetzt Olympiastadion. Das geht im Prinzip so schnell, dass die U-Bahn ist für mich das ideale Transportmittel in Berlin. Und was mich interessiert, die Strecken hießen früher anders, aber im Prinzip fahren wir auf denselben Strecken wie unsere Großeltern und Urgroßeltern.
Also kurz gesagt, die Linien 1 bis 4 sind bis zum Ersten Weltkrieg entstanden. Das sind auch die ältesten Strecken, die ältesten Deutschlands sogar. Nach dem Ersten Weltkrieg Inflationszeit und dann fing, die ersten Strecken waren von Siemens, sozusagen in Privatinitiative eher erbaut, also mit Kapitalgesellschaften. Danach fing dann die Stadt Berlin an, in den 20er Jahren Strecken zu bauen. Dann gab es eine größere Ausbauphase mit U6, U8. Also damals hießen die anders. Die hatten teilweise haben die nur die Endstationen. Da gab es die Nord-Süd-Bahn. Nach dem Krieg gab es noch kurze Zeit Buchstabenbezeichnung. Ja, und mit dem Anfang der Digitalisierung, die hält ja eigentlich immer noch an, aber da hat man heute mehr Zahlensysteme. Ja.
Hören wir kurz, was berlin.de, das Online-Stadtportal, über die Berliner U-Bahn zu sagen hat.
Die Berliner U-Bahn befährt mit 10 Linien ein Streckennetz von 146 Kilometern, zu dem 173 U-Bahnhöfe gehören. Charakteristisch ist die gelbe Farbe der Züge. Die meisten U-Bahn-Linien fahren unterirdisch, einige aber auch auf Hochbahntrassen über der Erde. Die U-Bahn in Berlin wird von den Berliner Verkehrsbetrieben BVG unterhalten und ist Teil des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg VBB. Wochentags fahren die meisten U-Bahn-Linien von ca. 4 Uhr morgens bis ca. 1 Uhr nachts. Tagsüber im 5-Minuten-Takt und abends im 10-Minuten-Takt.
Das eben Gehörte finde ich deswegen auch witzig, weil die Taktzeiten vor 100 Jahren mindestens genauso waren. Eher noch kürzer.
Ja, die waren erstaunlicherweise sehr ähnlich. Auch die Fahrgeschwindigkeiten, also man spricht im Fachausdruck von Reisegeschwindigkeiten, die waren schon ähnlich. Das liegt natürlich auch an der Verteilung der Bahnhöfe, die kurzen Strecken. Man fährt ja praktisch los und hält gleich wieder an.
Manchmal sieht man den nächsten Bahnhof.
Ja, genau, da sind ja nur Fahrzeiten von 1,5 bis 2 Minuten. Ja, sagen wir mal, die Reisegeschwindigkeit unterscheidet sich wenig von dem, wie sie unsere Vorfahren hatten. Natürlich auf den später Neubaustrecken wird natürlich schneller gefahren.
Wie schnell im Durchschnitt?
Im Durchschnitt 60 Stundenkilometer. Auf den alten Strecken, auf der U2 zum Beispiel, da wird jetzt jemand sagen, das stimmt ja nicht, was der da sagt. Die U2 hat also sehr viel Kurven, enge Kurven in der Innenstadt. Da wird jetzt nicht 60 gefahren, aber man kann trotzdem sagen, im Durchschnitt ist die, ja, hat er ja schon gesagt, Reisegeschwindigkeit der U-Bahn 60 Stundenkilometer. Es wird auch immer die Höchstgeschwindigkeit möglichst gefahren, weil darauf der Fahrplan basiert.
Ich will noch mal zum Takt zurückkommen. Als ich letztens in Paris war, da staune ich immer wieder in Paris. Niemand weiß eigentlich in Paris, wie die Bahnhöfe aussehen, weil ständig kommt eine Bahn. Man hat gar nicht Zeit, sich die Bahnhöfe richtig anzuschauen. In Berlin ist das manchmal anders. Ich stehe schon hin und wieder mal 20 Minuten, wenn die Bahn gerade weg ist in Reinickendorf und es nicht gerade Berufsverkehr ist. Also sagen wir mal Sonntagnachmittag wartest du 20 Minuten auf eine Bahn. Da habe ich gehört, das war früher besser. Schneller.
Naja, in Reinickendorf, die Strecke, die gibt es ja noch nicht so lange. Ja, 20 Minuten, das ist eigentlich nach dem Fahrplan her eher Zeiten, die im durchgehenden Nachtverkehr gefahren werden. Also ja. Am Wochenende wird ja nachts durchgefahren. Und nachts ist ja schon ein tolles Angebot. Und da kann man jetzt keinen 5-Minuten-Takt wahrscheinlich fahren. Da würde man zu viel Luft spazieren fahren anstatt Fahrgäste.
Wir können keinen Podcast über die Geschichte der Berliner U-Bahn machen, ohne dass der Name Ernst Reuter fällt. Sie haben ja gerade gesagt, die Berlin engagierte sich dann selbst. Die BVG wurde gegründet und da ist der Name Ernst Reuter. Den kennt natürlich heute jedes Kind immer noch. Der war regierender Bürgermeister in schwerer Zeit. Aber davor, bevor er in die Emigration ging, war er verantwortlich für den Berliner Nahverkehr.
Ernst Reuter war Stadtrat für Verkehr. Sein Ziel war, den Berliner ÖPNV zusammenzuführen. Seine ursprünglichen Ideen gingen sogar noch weiter. Aber fangen wir mal an. Also es war ja Groß-Berlin entstanden 1920. Und viele Stadt- oder selbstständige Gemeinden hatten eigene Straßenbahnen, hauptsächlich die U-Bahn. Da gab es die Schönebeyer U-Bahn, aber die war schon mit der Hochbahngesellschaft zusammen verschmolzen. Aber gerade im Straßenbahnbereich gab es viele Straßenbahngesellschaften, die sich dann allerdings schon zur großen Berliner Straßenbahn zusammengeschlossen hatten. Also im Prinzip gab es schon drei große Verkehrsunternehmen, meistens als Aktiengesellschaften, also Bus, U-Bahn und Straßenbahn. Und die hat er dann zur BVG zusammengeschlossen. Sein Ziel, was er sich besonders gewünscht hat, hat er nicht ganz geschafft, weil die S-Bahn sollte auch noch dazu gehören. Das war allerdings ein bisschen schwierig, die S-Bahn rechtlich vom anderen Bahnbetrieb, da ist man dann in der Frage der Haftpflicht bis hin, wer den Schnee da fegt, also wirklich bis hin zu Kleinigkeiten. Und das ließ sich mit der Bahn da eben schlecht, das hätte ein riesen Vertragswerk bedeutet. Aber die anderen sozusagen Bus, U-Bahn, Straßenbahn hat er zur BVG zusammengeführt und die haben dann 1929 als einheitlicher Betrieb den Verkehr aufgenommen.
Was war das für ein Geräusch?
Das war ein Streckentelefon. Die gibt es immer noch. Der normale Kommunikationsweg heute zwischen Fahrdienst und der Leitstelle ist ja der Funk, aber es gibt natürlich immer aus Sicherheitsgründen eine Rückfallebene und von daher gibt es immer noch die Streckentelefone, vor denen wir hier stehen. Die sind von der Hochbahnstrecke und sehen deshalb, die müssen ja jede Witterung aushalten, deshalb sehen die so sehr witterungsfest aus. Man hat jetzt für die U-Bahn auch keine extra Streckentelefone entwickelt, sondern da hat man welche von der Hochseeschifffahrt übernommen. Gerade bei der Schifffahrt auf dem Atlantik herrschen noch ganz andere klimatische Bedingungen als bei uns bei der Hochbahn. Aber die halten das dann eben auch wirklich aus.
Darf ich mal kurbeln?
Gerne.
Bei Ihnen im Museum sieht man das ganz toll dokumentiert. Die hatten natürlich auch alle verschiedene Fahrscheine, verschiedene Monatskarten. Und da kann man sozusagen auf Entdeckungstour durch diese ganz verschiedenen Firmen, Institutionen gehen. Alles muss dokumentiert werden. Heute ist das einfacher. Heute kann man in der S-Bahn einsteigen, in die U-Bahn umsteigen und pipapo. Tolle Sache. Ich will noch mal auf die Bahnhöfe kommen. Es gibt sehr moderne Bahnhöfe. Der modernste ist natürlich Rotes Rathaus. Es fährt ja gerade erst ein paar Monate. Aber es gibt eben auch, haben Sie vorhin schon gesagt, viele, die unter Denkmalschutz stehen. Das sind teilweise fast, ja, man kann sagen, Verkehrskathedralen. Die sind mit so viel Liebe, mit so viel Mühe ausgestaltet. Da gibt es teilweise tolle Gemälde, die man sieht. Viele stehen unter einem bestimmten Motto, wie zum Beispiel Märkisches Museum, dann natürlich dann Berlin-Geschichte. Und dann gibt es aber auch Bahnhöfe, die sind eher, na, sagen wir mal, ich will nicht sagen spartanisch, aber die spiegeln so den Geist der Zeit. Also man sieht genau, ist ein Bahnhof in der Kaiserzeit noch entstanden oder in den 70er Jahren, sage ich mal, oder in den 80er Jahren, wenn man raus nach Spandau fährt, da hält sich, sagen wir mal, der Schmuck so ein bisschen in Grenzen. Es gibt aber auch ein Kapitel zu U-Bahnhöfen, das gibt's ja leider, muss man sagen, nur in Berlin, das sind die Geisterbahnhöfe. Die sind entstanden mit dem Mauerbau. Jeder, der die Teilung Berlins noch bewusst erlebt hat, hat sie in Erinnerung. Und mir ging's so, wenn man mir erst mal erzählen, was war überhaupt ein Geisterbahnhof? Können Sie das vielleicht erzählen, Herr Gorell?
Ja, also wir hatten ja vorhin schon mal kurz die Nord-Süd-Verbindung. Das sind im Wesentlichen die U6 und die U8 und die U9. Aber die U9 lassen wir jetzt mal weg, weil die nur auf ursprünglich Westberliner Gebiet fährt oder fuhr. Also heute ist es ja auch egal, ob West- oder Ost-Berlin. Aber in dem Zusammenhang ist es jetzt schon interessant, dass die U6 und die U8 im Süden und im Norden auf Westberliner Gebiet losgefahren sind, sagen wir jetzt mal ganz vereinfacht, dann in Mitte den Ostteil unterquert haben und dort dann zu dieser Zeit nicht angehalten haben, weil Ostberliner Bürger oder Bürger der DDR allgemein dort nicht einsteigen durften. Die waren von außen, ja, zugemauert, klingt jetzt so, es gab so ja Bestrebungen, dass man es von außen überhaupt ja nicht mehr sieht, dass da ein U-Bahnhof ist. Mit dem Ergebnis, dass zum Beispiel auch im Alexanderplatz die U5 und Teile der U2 wurden ja von Ostberlin betrieben. Und dann hatten die sozusagen eine Mauer, dass man ja nicht sehen sollte, dass da eine U8 fährt. Ja, und diese Bahnhöfe waren also bis auf Bahnhof Friedrichstraße, der ja als Grenzübergang gleichzeitig fungiert hat, fuhren die Züge also von West-Berlin durch abgedunkelte Bahnhöfe. Man sah schemenhaft Posten, mussten ein bisschen langsamer fahren und fuhren also praktisch durch dunkle, die wirklich sehr geisterhaft aussahen, durch die Bahnhöfe.
Genau, man fuhr in Wedding los, dann kam dieses klamme Gefühl, es war sehr merkwürdig, da sah man teilweise noch alte Theaterplakate oder Werbeplakate, der aus der Zeit des Mauerbaus, 61, ne? als der Bahnhof noch in Betrieb war, da wurde überhaupt nicht irgendwie aufgeräumt. Wie Sie sagen, da sind die Posten, hat man geahnt, und dann irgendwann tauchte die U-Bahn dann wieder in Tempelhof auf und hielt an.
Die Plakate waren tatsächlich noch dran. Ich habe selbst noch gesehen, nach der Wende, da hingen wirklich die teilweise die alten Plakate von vor 61. Ja, selbst die wurden nicht abgemacht. Konnte ja auch keiner mehr sehen zu der Zeit. Ja.
Wir sind aber nicht alleine heute im Museum. Und jetzt wollen wir mal noch einen Fachmann hören. Klaus Strecker, 84 Jahre alt. Hier natürlich auch umtriebig, Signalmechaniker gewesen bei der BVG von 1970 bis 1996. Und jetzt hören wir hier mal, und Herr Strecker sagt uns, was wir hören, nämlich Relais.
Das sind Gleisrelais, die eine Hilfsphase haben und gleichzeitig eine Gleisphase haben, so dass beide müssen zusammenhängen sein. Und hier sind die Magnete mit den Gleis- und Hilfsphase, und die müssen harmonieren, damit sie anzieht. Ja? Wenn ein Zug rauffährt auf ein Gleis, dann fällt das Relais ab, und wenn das Gleis frei wird, kommt vom nächsten Relais der Anstoß, damit das Gleisrelais wieder anzieht.
Für welche Strecken ist das hier alles gebaut?
Das ist hier 1931 gebaut, das Stellwerk. Mhm. Das geht bis Westend und Ruhleben. Ist 1984 außer Betrieb genommen worden. weil ja da drüben alte neue Stellwerk ist, was ja auch nicht mehr hinhaut. Das wird ja alles jetzt von Friedrichsfelde gesteuert. Da ist alles elektronisch. Ne?
Wie lange waren Sie dabei?
26 Jahre. Ja. Ja, das war mein Job schon früher. Ich habe gerne mit Modellwagen gebaut und so weiter. Und ich war früher Aufzugsmonteur, gelernter Aufzugsmonteur, 17 Jahre in der Firma. Und dann dreckige Hände gehabt und dies und jenes. Und da war also nicht
heute, macht das alles der Computer?
Naja, es wird viel über Computer gesteuert. Ja. Heute ist ja so, dass heute nicht mehr die Weichensteller einen Hebel bewegen und uns wieder zurücklegen und die Weichen stellen. Und so. Weil die kommt automatisch, ist unter, wie bei der Straßenbahn, unter der, na, sagen wir mal, hier ein Computerstück und das schaltet voraus. Die Bahn wird eingeschaltet. Ja, wir hatten es ja schon auf der neuen Jahr früher mal. Und da ist hier auch automatisch die Berliner Straße war ein großes Stellwerk, da war die ganze 9 drauf und da hat man die Zugnummer nie gehabt. Nicht? Und die hat man eingestellt und dann ist der Zug eben abgefahren oder Abzweig eingebogen und so weiter. Nicht?
Was mich immer wieder fasziniert, weil manchmal taucht sowas auf, manchmal in der Presseerklärung der BVG selber, manchmal kommen Historiker drauf, das sind Strecken, die es noch nicht gibt, aber wo in historischer Zeit schon Vorarbeiten erledigt wurden. Das heißt also, wir haben so Tunnelstummel, die irgendwann mal angelegt wurden für künftige Strecken, die aber nie realisiert wurden. Ich selber war mal am U-Bahnhof Jungfernheide in so einem Tunnelstück drin. Da macht die BVG, glaube ich, Feuerwehrübungen. Die sollte Richtung Tegel, zum Flughafen Tegel weitergeführt werden, also unter der Paul-Herz-Siedlung durch, wo jetzt mein Auto parkt. Es gibt aber auch ganz viele andere Stellen in Berlin, zum Beispiel, wer die Fußgängerunterführung am ICC kennt, dem fällt auf, dass das eigentlich so ein bisschen aussieht wie ein U-Bahnhof. Und wenn man sich damit beschäftigt, das sollte auch mal ein U-Bahnhof werden. Das heißt also, es ist gar kein Zufall. Jetzt will ich noch eine Sache, bevor Sie wieder zu Wort kommen, noch eine Sache erzählen. Als ich ein Schüler war, bin ich mal zur Schule gefahren am Theodor-Heuss-Platz, die in die Heerstraße eingebogen. Und da war gerade richtig was los mit Polizei und Feuerwehr. Denn da ist ein parkendes Auto über Nacht in die Straße eingebrochen. Und zwar in einen, das Auto lag dann 2 oder 3 Meter tief in der Erde. Da war ein Loch und das Ding fiel in einen alten Vortrieb. Wie viele Vortriebtunnel kennen Sie? Sind die alle bekannt? Berlin hat damals sagenhaft in die Zukunft gedacht.
Ja, das macht man im Prinzip immer. Wir sprechen, oder hoffen jedenfalls, dass man es immer macht, wir sprechen davon Vorhaltebauwerken. Es sind teilweise Tunnelabschnitte, aber überwiegend sind das Bahnhofsrohbauten, die baut man dort ein, wo man später schlecht rankommt. Also ganz prägnantes Beispiel, was man eigentlich sehr gut sehen kann, im Regionalbahnhof Potsdamer Platz hängt oben quer, verkürzt gesagt, ein U-Bahnhof drin. Und da sieht man schon den Grundgedanken. Und es gibt dann ein Tunnelstück ungefähr bis zum Landwehrkanal. Da sieht man schon, wir können uns ja nicht vorstellen, dass man den Potsdamer Platz hinterher wieder total aufreißt, um eine U-Bahn reinzusetzen. Also von daher gibt es an bestimmten Stellen, es gibt eine Planung, der sogenannte 200-Kilometer-Plan. Und der ist sozusagen Basis für eine Planung. Und wenn ich jetzt an bestimmten Stellen dort bauen möchte, dann muss eben vorher der U-Bahnhof nur im Rohbau, also man darf sich jetzt nicht vorstellen, da sind schon Bänke, Automaten und alles drin. Das sind dann nackte Betonbauwerke, die man dann eben problemloser an den Verkehr anschließen könnte. Also diese Sachen basieren sozusagen auf einer Planung. Und von daher sind, die würde ich jetzt nicht als Geisterbahnhöfe bezeichnen, sondern eher, wie gesagt, der Fachausdruck sind Vorhaltebauwerke. Und davon gibt es eine ganze Menge, die könnte ich jetzt nicht alle aufzählen, dann haben wir wahrscheinlich, ja, könnte man fast eine halbe Stunde mit zubringen. Ich kann ein paar prägnante nennen, Kleistpark, Turmstraße, Innsbrucker Platz. da gibt es sozusagen schon Vorhaltebauwerke. Auch Sie haben ja selbst ein Beispiel genannt. Da gibt es also auch schon ein Tunnelstück, wo die Feuerwehrübungsanlage drin ist, Richtung Tegel. Ja, wir lachen heute vielleicht, aber wenn man jetzt daran denkt, dass auf dem Gebiet des Flughafens Tegel ein ganzes Stadtviertel entstehen soll, dann erleben wir vielleicht wirklich mal, dass dorthin eine U-Bahn gebaut wird. Ja.
Früher sah eine U-Bahn auch ganz anders aus. Also nee, sah natürlich nicht anders aus, aber sie funktionierte anders. Als ich ein Kind war, konnte man die U-Bahn-Wagen, nee, die U-Bahn-Türen während der Fahrt noch aufmachen. Da hat sich eine Menge getan, auch in Sachen Sicherheit. Ich kann mich erinnern, eine Silvesternacht von Rudow nach Hause gefahren, da wurden die Türen aufgemacht, Böller rausgeschmissen, da war eine Menge los. Auf den Bahnhöfen gab es allerdings auch mehr Personal. Da stand noch jemand, der hat das Zurückbleiben oder Zurückbleiben bitte tatsächlich gesagt. Natürlich saß in jeder U-Bahn ein Zugführer. Auf den Bahnhöfen gab es noch Schalter, wo man Monatsmarken kaufen konnte. Und Zeitungen, ich war heute am Kaiserdamm, da ist jetzt ein Blumenladen drin. Also ein BVG-Fahrkarten kann man nur noch aus dem Automaten ziehen. Vermissen Sie nicht auch so ein bisschen die Menschen auf den Bahnhöfen?
Also wenn Sie mich jetzt privat fragen.
Ja, selbstverständlich.
Ja, also die Zeiten, wir sind ja hier im Stellwerk zum Beispiel, da hat die Elektronik, also auch die Stellwerker, die Anzahl der Stellwerker, die nötig sind, erheblich reduziert. Das sind natürlich Prozesse, die sich nicht aufhalten lassen. Natürlich finde ich es auch schön, wenn auf jedem Bahnhof noch jemand wäre. Die Technik hat halt irgendwann zugelassen, dass die Fahrer sich oder die Fahrerin sich selbst abfertigen. Das sind wahrscheinlich irgendwann kommen fahrerlose Züge, dann wird noch weniger Fahrpersonal. Das sind halt wahrscheinlich Entwicklungen, die sich nicht aufhalten lassen. Bei den Türen ist es schon anders. Ich selbst bin mit der U-Bahn zur Schule gefahren. Da hatte man also praktisch, haben wir versucht, immer passend an der Treppe dann abzuspringen. Das ist heute Sachen, die es heute nicht mehr gibt. Ja, in Ostberlin sind die auf der heutigen U2 noch bis 1989 mit Zügen gefahren, wo sich die Türen während der Fahrt öffnen ließen. Die sind dann über Nacht sozusagen historische Fahrzeuge geworden. Wenn wir haben fahrfähige historische Wagen aus der Zeit, also aus der Anfangszeit der U-Bahn. Und die müssen wir heute sozusagen, da muss an jeder Tür jemand aufpassen, dass man die nicht während der Fahrt aufmacht. Klinken gibt's auch nicht mehr. Und durch die Druckknöpfe ist also die Gefahr, dass man selbst die Türen mit Druckluft, verschlossenen Türen mit ein bisschen Gewalt aufkriegen konnte, auch nicht mehr. Das sind Entwicklungen, ja.
Die sind eben so.
Die setzen sich halt auch international durch. Und die Welt ist heute kleiner geworden. Und wenn irgendeine Modernisierung in Paris oder so, dann kann man warten, bis sie bei uns ist. Ja.
Jetzt wollen wir aber noch, Sie haben ja versprochen, wir gehen noch mal zu Ihrem Kleiderschrank hier im Museum. Da stehen nämlich wirklich, da hängen ganz, ganz tolle Sachen drin. Gehen wir mal hin. In einer der letzten Folgen von Blick zurück sprachen wir über die Modestadt Berlin. Jetzt sehe ich Ihre Dienstkleidung. Hat sich da was verändert? Kam da irgendjemand mal zum Beispiel vom Film oder so?
Ja, die Dienstkleidung unterlag natürlich auch, vielleicht nicht immer die aktuelle Mode wiedergegeben, aber sie unterlag natürlich generell auch den Moden. Wir haben inzwischen auch Filmfirmen, die diese nachschneidern wollen, zum Beispiel besonders prägnant Babylon Berlin. Die waren hier, das spielt ja so Ende der 20er Jahre mit Beginn der Nazizeit. Und die wollten es wirklich ganz genau wissen. Ich musste dann sogar eine Jacke anziehen. Und da ging es halt darum, wie lang waren die Sakkos, wie war der Ausschnitt, wie viel das Sakko, der Stoff, also der Fall vom Stoff war eben auch sehr wichtig, weil ja alte Stoffe anders fallen als die wir heute zum Beispiel tragen. Da haben wir sozusagen indirekt auch ein bisschen mit der Geschichte der Mode zu tun.
Und hier ist ein Mikrofon. Hier kann man draufdrücken und dann kann man zurückbleiben. Bitte sagen, das muss ich probieren. Bitte erlauben Sie mir das.
Ja, gerne. Der Sound wird Sie überraschen. Der klingt wirklich so wie früher.
Zurückbleiben.
Seit 1989, 90 kam im Westteil wieder die S-Bahn ins Rennen. Die war ja zu Mauerzeiten, hatte die einen schlechten Ruf. Und es kamen relativ schlechte Zeiten für neue U-Bahn-Strecken. Den Tunnel bauen ist teuer in Berlin. Man rechnet heute im Schnitt mit ca. 110 Millionen Euro pro Station. Ob wir also in Zukunft mal eine U-Bahn zum BER bekommen oder nicht, das sollen andere entscheiden. Das ist heute nicht unser Thema. Der Verein, Ihr Verein und das Museum betreut aber auch viele, haben Sie ja gesagt, viele historische Wagen. Sie machen auch Sonderfahrten und natürlich auch Führungen durchs U-Bahn-Netz. So einen U-Bahn-Wagen instand zu halten, das ist noch was anderes, als an einem VW Käfer zu schrauben. Da gibt es andere Herausforderungen.
Ja, wir haben betreuen einige historische Wagen. Wir machen damit auch Fahrten. Durch die Pandemie ist da vieles zum Erliegen gekommen. Kurz gesagt, eine historische U-Bahn-Fahrt ist jetzt nicht mit einer Fahrgastfahrt vergleichbar, sondern die zählt dann eben rechtlich auch als Veranstaltung. Und wir wissen ja alle, bis heute kann man Veranstaltungen, fängt jetzt langsam wieder an, nicht in vollem Umfang machen. Kurz, da war halt auch die Frage, ob es Sinn ist, viele Leute in einen historischen Wagen zu quetschen. Aber die Zeiten kommen wieder und wir versuchen, einen Teil der historischen Wagen fahrfähig zu halten, was natürlich immer nicht so ganz einfach ist. Die Wagen selbst gehören der BVG, aber natürlich zahlt jetzt der Fahrgast nicht dafür, dass die BVG alte Wagen schön macht. Das ist nicht der Sinn des Fahrgelds. Also das machen wir als Verein in vielen Freizeitarbeiten. Manche technischen Sachen muss man dann Unterstützung finden. Aber da fließen von unserem Verein ganz viele Arbeitsstunden rein. Und ja, wir hoffen, dass wir demnächst wieder den Berlinern diese historischen Fahrten anbieten können. Die sind immer relativ beliebt. Da kommen halt bestimmte Strecken, sind besonders interessant. Dieses Jahr fällt die leider noch aus. Wir hatten immer eine Frühlingsfahrt auf der U3. Fahrt ins Grüne bietet sich ja an, nach Krummelanke. Ja. Dann U5-Strecken mit Wagenmaterial noch aus DDR-Zeiten sind auch sehr beliebt. Dann natürlich Zügen aus den 20er Jahren. Also wir versuchen das, und das kommt auch wieder, da ist eben durch die Pandemie jetzt eine Lücke entstanden. Wer sich dafür interessiert, müsste dann halt ab und zu vielleicht mal, also entweder gibt es Pressemitteilungen oder wenn man ab und zu mal auf die Internetseiten der BVG geht, da wird es dann angekündigt. Bis zum Sommer schließe ich es jetzt nochmal aus, also nicht, dass alle gleich jetzt zum Computer stürzen. Aber noch in diesem Jahr werden wir vielleicht einige Fahrten schaffen.
Das Museum ist jeweils am zweiten Samstag im Monat geöffnet.
Ja.
Und zwar von 10.30 Uhr bis 16 Uhr. Man kann aber auch, wenn man eine große Gruppe ist oder eine Schülergruppe oder interessiert ist, mit Ihnen telefonisch sicherlich einen extra Termin vereinbaren.
Ja, man kann jederzeit extra Termine machen. Die Schulklassen, Kitas natürlich, die können ja eigentlich, sag ich mal, nur vormittags. Und selbstverständlich, es gibt auch andere Gruppen. Ja, die Gruppe muss auch jetzt nicht allzu groß sein. Ja. Also wenn sich zwei Familien zusammentun zum Beispiel und es passt uns, dann würden wir es auch machen.
Und ich kann allen versprechen, wir haben ja hier einen Rundgang gemacht, es lohnt sich, hier gibt es so viel zu sehen. Die Augen können hier überhaupt wissen, überhaupt die Augen gehen mir über. Also hier, was hier alles gesammelt ist, was hier von Ihnen und Ihren Kollegen liebevoll zusammengetragen und gepflegt wird, das ist wirklich toll. 120 Jahre U-Bahn-Geschichte aus Berlin. Und dazu gehört aber auch ganz was anderes, denn die Berliner U-Bahn ist ja nicht irgendein öffentliches Verkehrsmittel. Wir haben ja auch Die Linie 1, das Kultmusical vom Gripstheater. Das heißt, jeder kennt das. Die Linie 1, die ging zu meiner Zeit noch bis Ruhleben und war grün. Heute ist das alles ein bisschen anders, wurde geändert. Die letzten Abschnitte, wo wir hier sind, am U-Bahnhof Olympiastadion, ist heute rot. Das sind übrigens historische Farben, wenn ich das auf einem alten Plan gesehen habe.
Ja.
Aber auf der, die Linie 1 spielt letztendlich so, würde ich mal sagen, wer den Film, wer das Theaterstück kennt, eigentlich zwischen Bahnhof Zoo und Schlesisches Tor. Ne? Also Kreuzberg,
genau, ja.
Schöneberg, Charlottenburg. Mit den Wilmersdorfer Witwen und den Controlletti. Controlletti, Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Also hat jeder im Ohr. Wir haben Dieter Hildebrandt, der da einsteigt, so einen kurzen Auftritt hat. Der ruft nicht zurückbleiben, sondern verrückt bleiben. Mhm. Fand ich sehr, 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 sehr hübsch. Und dann lassen sie plötzlich alle ihre Zeitung sinken. Die ganzen Leute in der U-Bahn. Ach, das waren Zeiten, als da noch jeder eine BZ oder die anderen Berliner Zeitungen in der Hand hatte. Und haben Sie das auch irgendwo, Linie 1? Kann man das im Museum noch entdecken?
Nee, kann man nicht entdecken. Wir haben irgendwo das Video natürlich.
Ja. Ja.
Also wirklich noch als Video, gibt es wahrscheinlich heute, kann man noch digitalisieren. Das haben wir mit Sicherheit bei uns im Archiv. Aber ein Hinweis, ähnlich vielleicht gelagert zur Zauberflöte in der U-Bahn, die ja mal im Bahnhof, im Rohbau des Bahnhofs Bundestag war,
ja.
Da haben wir zumindest ein Plakat, ja, also ein Theaterplakat aus der, ein Original. Ja, und Linie 1, natürlich, man merkt manchmal, wenn man so wie wir hier im Museum aktiv ist, wird scheinbar immer noch sehr viel gespielt, auch bei Schülertheatern sehr beliebt. Und da kommen manchmal noch Anfragen, wie sahen die Polster aus oder so. Das gibt's, landet überwiegend bei der BVG, aber auch landet bei uns noch. Also man merkt, Linie 1 ist unverwüstlich und wird heute noch gerne gespielt.
Wollte ich gerade sagen, ich habe mir den Film letztes Mal wieder angeschaut und mir ist aufgefallen, diese Typen, die da gezeigt werden, die wirken die sollen im Film so übertrieben, überzeichnet wirken, aber ich weiß aus eigener Anschauung, diese Typen, die da gezeigt werden, die gab's alle früher wirklich. Und die hatten auch genau diese Sachen an. Da gibt's die Menschen mit den Trenchcoats und mit den flippigen Haaren und den pinkfarbenen Kleidern und alles Mögliche. Das ist gar nicht überzeichnet. Die gibt's in der Berliner oder die gab's in der Berliner U-Bahn. Die Berliner U-Bahn ist eben wie Berlin.
Ja, U-Bahn ist, ich sag immer, ein zutiefst demokratisches Verkehrsmittel. Da kann jeder mitfahren, da sitzen alle nebeneinander. Und mir geht's also auch so, der Bevölkerungsdurchschnitt ist, ich glaube, höchstens die Wilmersdorfer Witwen. Die gibt's, glaube ich, nicht mehr so in der Form. Oder die wachsen nach, aber die sehen, glaube ich, inzwischen nicht mehr ganz so aus, ja.
Die Berliner U-Bahn, ein höchst demokratisches Verkehrsmittel. Ich glaube, ein besseres Schlusswort kriegen wir für den heutigen Podcast nicht mehr hin. Herr Gorell, vielen, vielen Dank, dass wir kommen durften.
Schlussfrage. PS, Sie hatten noch eine Berlin-Frage.
Woher kommt eigentlich der Name Berlin? Ja, das ist eine gute und oft gestellte Frage. Früher wurde oft behauptet, Albrecht der Erste, genannt Albrecht der Bär, hätte Pate gestanden. Aber der Bär, der um das Jahr 1280 im Stadtwappen erschien, war wohl nicht der Namensgeber. Es ist etwas komplizierter. Die Forschung nimmt heute an, Berlin vom slawischen Birlin stammt. Wobei die erste Silbe Birl oder Berl Sumpf oder Morast bedeutet und die zweite Silbe Ihn im Slawischen einen Ort bezeichnet. Berlin ist also der Ort im sumpfigen Gelände. Berlin.